Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Andächte in Christus. In dieser Zeit nach der Auferstehung Jesu Christi von den Toten und bis zu seiner Himmelfahrt passierte ja auch ein bestimmtes Ereignis, auf das es wert ist, einzugehen. Darüber sollte auch mal wieder gesprochen werden. Nämlich eben am Auferstehungstag ist ja Jesus, er hat sich ja den zwei Jüngern, die unterwegs nach Emmaus waren, einem Örtchen nicht sehr weit von Jerusalem entfernt, Jesus hat sich ihnen beigesellt, wie wir ja alle wissen, und die zwei waren ganz aufgewühlt und aufgebracht. Sie hielten Reden über das, was sich zuletzt ereignet hatte. Jesus hörte zu und dann fragte er, worüber redet ihr ja da, jetzt? Und sie verwunderten sich, bist du der Einzige, der Fremdling sei, der nicht mitbekommen hat, was sich hier ereignet hatte. Da gab es einen Jesus, den Lehrer, und wir dachten, er wird das Reich Israel wieder herstehen. Aber er wurde von den Unsrigen verurteilt, umgebracht. Und da waren aber einige Frauen am Morgen an seinem Grab und haben berichtet, der Stein war weggewälzt, er sei von den Toten auferstanden. Und die beiden waren sich gar nicht sicher, was sie von all dem halten sollen. Jesus gesellte sich ihnen bei und sie erkannten ihn zunächst auch nicht. Und dann sagte Jesus zu ihnen, O ihr Unverständigen, ihr seid so schwerfälligen Geistes, um auf all das hin zu glauben, was die Propheten verkündet haben. Die Propheten haben ja von diesem Erlöser gesprochen. Und da gibt es viele Zeugnisse bei diesen heiligen Männern. Und wenn ihr aufmerksam dahin hört und das leset, dann müsstet ihr doch zum Beispiel verstehen die Prophezeiung vom Gottesknecht beim Propheten Jesajas. Warum berücksichtigt ihr das alles nicht? Und dann spricht Jesus die entscheidenden Worte aus. O ihr Unverständigen, ihr seid so schwerfälligen Geistes, um auf all das hin zu glauben, was die Propheten verkündet haben. Musste denn der Messias nicht dies leiden und so in seine Herrlichkeit eingehen? Und er begann mit Moses und allen anderen Propheten und legte ihnen aus, was in den Schriften sich auf ihn bezieht. In der damaligen Zeit gab es eine ganz klare Vorstellung. Man war in der Zeit des Alten Testamentes und man wusste, Gott werde verherrlicht durch unsere Unterwürfigkeit. Gott werde verherrlicht, indem wir ihm Weihrauch streuen, indem wir ihm die Ehre geben, aber die Ehre Gottes, die Größe Gottes offenbare sich in seiner Herrlichkeit, in seinem triumphalen Auftreten, indem er auftritt, alle seine Feinde niederdrückt und so zeigt er eben seine Macht und seine Herrlichkeit. Also die Herrlichkeit Gottes, die Glorie Gottes war untrennbar verbunden mit seiner Allmacht. Und jetzt geht Jesus hin und äußert etwas, was für die damalige Zeit revolutionär war, was die Menschen sich gar nicht vorstellen konnten. Und Jesus sagte, ja, aber die Propheten haben von mir ja verkündet, von dem Menschensohn, von dem Erlöser, dass er werde leiden müssen. Zum Beispiel gerade der Gottesknecht im Jesajas, beim Propheten Jesajas. Und dann sagte Jesus, musste denn Messias nicht dies leiden, und so in seine Herrlichkeit eingehen. Also Jesus bringt ein anderes Koordinatensystem ins Spiel, ein geistiges, und er sagt, ich gehe in meine Herrlichkeit ein, nicht in erster Linie, indem ich auftrumpfe und alle meine Feinde mir unterwerfe. Das wird auch an seiner Stelle und dem betreffenden Umfang geschehen. Aber hauptsächlich offenbart sich meine Herrlichkeit, indem ich mein Kreuz auf mich nehme und eben das ganze Leid erdulde. Denn das Kreuz ist nicht wie in der Auffassung des Alten Bundes der damaligen Zeit ein Zeichen der Niederlage, des Niedergedrücktwerdens, sondern ein Kreuz ist ein Zeichen der unbegreiflichen Liebe Gottes zu dem armen Menschengeschlecht. Gott sagt, die Sünde ist der eigentliche Feind des Menschen und die Sünde zeugt gegen die Menschheit, aber so ist Gott Mensch geworden und hat das Kreuz auf sich genommen und er hat wahrhaftig gelitten, aber darin offenbart sich seine Liebe und seine Liebe ist Vermöge, eben die innere Schuld der Menschen zu tilgen, indem er in der Liebe Gottes, in der unbegreiflichen, unendlichen Liebe Gottes Sühne leistet. Sühne heißt Wiedergutmachen. Das heißt, er durchleidet die ganze Strafe für das Menschengeschlecht und entmachtet den Teufel gewissermaßen von innen heraus, entzieht ihm diese entscheidende Macht, Kontrolle über die Menschheit zu halten, indem die Menschen sich Christus dann anschließen, gewinnen sie Anteil an dieser liebenden Sühne und so geht Christus in seine Herrlichkeit ein. So offenbart er seine Herrlichkeit. Die Herrlichkeit Christi wird in erster Linie offenbart in seinem selbstlosen Hingeben, in seinem Sterben, aber darin zeigt sich die Liebe. Das ist kein Zeichen der Verzweiflung und des Niedergeschlagenseins und der kapitalen Niederlage, sondern es ist ein Zeichen, dass Gott eben das ewige Leben erzeugt und der Menschheit anbietet, nehmet's an. Aber das ist, ich hoffe, Sie verstehen diesen entscheidenden Schritt, dass eben die Offenbarung, also nicht wie damals es hieß, also Gott ist mächtig und in seiner Macht zeigt er eben, wer der Herr im Haus ist. Er hält den ganzen Laden zusammen. Und das ist ja auch in der heutigen Zeit sehr verbreitet. Die Politiker, die Kreise, die Einfluss haben, die Medien kontrollieren, die öffentliche Meinung kontrollieren, das sind die Machthaber. Das sind die, die eben ihre Idee, ihre Ideologie durchsetzen und der ganzen Menschheit oder einen bestimmten Bereich von Menschen aufzwingen. Sie haben die Macht. Und Jesus sagt, meine eigentliche Macht, das ist die falsche Macht, meine eigentliche Macht offenbart sich dadurch, dass ich mich dieser Macht unterwerfe, um sie von innen heraus gewissermaßen zu zerstören, um eine neue Macht an ihre Stelle kommen zu lassen. Das ist die Macht der göttlichen Liebe, die stärker ist, als die ganze Verzweiflung und die ganze Allmacht eben der irdischen Machthaber. Und wenn wir das so sehen, dann betrifft das natürlich auch uns Menschen. In unserem Leben ist es ja oft auch so, wir haben ja auch so diese Vorstellung, wir sagen, wir wollen Gott ja etwas anbieten. Wir bieten ihm unser Herz an, und wir bieten ihm unsere Leistungen an. Jeder an seiner Stelle, jeder das, was er als den Willen Gottes erkennt, was seinen Fähigkeiten, seinen Talenten entspricht. Das bieten wir Gott an und sagen, da habe ich jetzt einen Plan, ich will das und das tun, ich will das und das leisten, in bester Absicht, in edler Absicht. Ich will Gott die Ehre geben auf diese Weise. Und dann kann es aber mitunter oder immer wieder passieren, je älter man wird, umso häufiger, dass der liebe Gott uns einen Strich durch die Rechnung macht. Nicht unsere Vorstellung wird durchgesetzt und erfüllt, wir erleiden Einschränkungen verschiedenster Art. Entweder ist es eine Krankheit oder es ist eine Altersbeschwerde oder es ist ein Unfall passiert, wo der Mensch in gewisser Weise zurückgeworfen wird, wo er seine Pläne, bestimmte Leistungen Gott in bester, in edelster, in selbstlosester Andacht und Intention anzubieten, wo er das nicht realisieren kann. Wo er eben sich dessen bewusst wird, ich kann Gott das nicht bringen und das geben, was ich von ganzem Herzen tun würde, weil ganz einfach uns irgendein Kreuz ereilt. Und dann fühlt man sich niedergeschlagen und man fühlt sich manchmal auch nutzlos und hilflos. Es kann auch so weit kommen und dann stellt man sich die Frage, ist das sinnlos? Erleide ich jetzt eine Niederlage? Kann ich Gott nichts geben? Aber auch dann sollten wir uns erinnern an dieses Prinzip, womit Jesus den Sieg errungen hat, durch seine Liebe. Und indem wir dann uns dessen bewusst werden, ja, ich hatte meine Pläne, ich hatte meine Vorstellungen, aber der liebe Gott wirkt ein, lässt etwas zu, lässt etwas geschehen und so sollte ich das vielleicht auch als eine Zulassung Gottes mindestens betrachten. Wenn nicht den Willen Gottes, so wenigstens als eine Zulassung, aber das ist auch in gewisser Weise sein Wille. Und wenn wir das dann annehmen und sagen, jetzt bringe ich die Leistung des Kreuzes, die Leistung der Entbehrung, die Leistung der Einschränkung der Krankheit, ein bestimmter Unfall, den ich erlitten hatte. Ich bin nicht in der Lage, wenigstens momentan Gott das anzubieten, was eigentlich zu meinen Pflichten gehören würde, aber ich biete ihm das an, mein Unvermögen, mein Kreuz, meine Liebe im Kreuz tragen. Und dann kann das auch eben viel wertvoller sein, dieses Opfer, weil der Mensch eben den Willen Gottes annimmt und ihm sein Unvermögen aufopfert, das scheinbare Unvermögen. Und wir wissen nicht, wozu das gut ist. Der Mensch hat seine Pläne, nimmt sich etwas vor, aber vielleicht will der liebe Gott auf diese Weise uns etwas anderes vermitteln. Er will uns vielleicht eine Erkenntnis schenken, die uns reifen lässt, die uns innerlich verstärkt reifen lässt. Er will es eben nicht, dass nach unserem Willen es geschieht, sondern es muss nach seinem Willen geschehen, weil er die ganze Realität in seiner Allwissenheit ja wirklich kennt. Und das ist wirklich schwierig, das ist schwer, das sich selbst einzugestehen. Du willst ja in bester Absicht etwas tun, aber du kannst es momentan nicht tun. Aber dieses Unvermögen, diese Schwäche, diese Entbehrung, diese Einschränkung, die man erleidet, aber offensichtlich ist das das, was der liebe Gott von mir erwartet. Aber Sinn hat es und Wirkkraft wird es nur haben, wenn ich es annehme im Geiste der Sühne, im Geiste der Demut und im Geiste der Liebe. Dass wir dann auf diese Weise unser Unvermögen, das äußere Unvermögen Gott aufopfern, aber dieses Opfer wird dann eben vergoldet werden in der Liebe Christi. Wenn wir zu ihm dieselbe Liebe haben, wie Christus in seine Herrlichkeit eingeht, indem er eben all das leidet, so ist es in gewisser Weise auch bei uns. Wir können Gott die Ehre geben durch unsere Leistung, wir können Gott die Ehre geben durch unsere Anbetung, aber wenn wir in unseren Kreuzen Gott unser Herz anbieten, dann ist es vielleicht ein umso wirksameres Anbetungsgebet. Und dann können wir auf eine andere Weise in einem anderen Ton den Lobpreis Gottes anbringen. Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden den Menschen, die guten Willen sind. Wir loben dich, wir preisen dich, wir beten dich, wir verherrlichen dich, wir sagen dir Dank ob deiner großen Herrlichkeit. Herr und Gott, König des Himmels, Gott, allmächtiger Vater, und so weiter und so fort. Du allein bist der Heilige, du allein der Herr, sagt die Kirche. Christus ist der Erlöser und ihm wollen wir uns unterwerfen. Und wie gesagt, wie er durch sein Kreuz, durch sein Leiden, seine Herrlichkeit am wirksamsten offenbart, weil es eine andere Art von Herrlichkeit ist, so ist auch jeder Jünger Jesu Christi, der sich seinem Kreuz unterwirft und sein Kreuz annimmt, alles tut, um eine Besserung herbeizuführen. Aber solange der Zustand der Entbehrung und des Kreuztragens andauert, dass er dann doch immer wieder dran denkt, der liebe Gott will mir auf diese Weise auch etwas sagen. Vielleicht habe ich eine bestimmte Unvollkommenheit, die auf diese Weise zum Ausdruck kommt. Vielleicht ist das die Ungeduld, vielleicht ist das eine zu positive Meinung über sich selbst und so weiter und so fort. Diese Liste kann man fortsetzen. Der Herr will mir etwas sagen, aber wenn ich das annehme und mein Herz ihm schenke und opfere, dann gebe ich ihm auch die Ehre auf eine andere Art und Weise, auf eine typisch christliche Art und Weise. Und die ganzen sühnenden Seelen, die ganzen frommen Christgläubigen, die ihre Kreuze angenommen haben und Christus aufgeopfert haben, sie haben oft der Kirche einen solchen riesigen Dienst erwiesen, wo sie mit ihren ganzen Leistungen, was sie nicht hätten tun können. Wir wissen es nicht im Voraus, aber wir wollen uns Christus weihen und sagen, in seinem Kreuz ist Heil und so wird auch Heil uns beschert werden, indem wir unsere Kreuze annehmen, uns mit dem leidenden Heiland verbinden und ihm auf diese Weise die Anbetung unseres Herzens schenken. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.